886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir nehmen uns die Zeit in der Früh, die ihr vielleicht nicht habt unbedingt, wenn ihr am Weg in die Arbeit seid, und schauen uns die Schlagzeilen und die Themen des Tages an und plaudern dann über ein paar, ein bisschen ausführlicher drüber, und schauen uns die Geschichten an, die im Hintergrund stehen und stecken, und starten da mal mit dem großen Thema, natürlich Invasionskrieg Russlands in der Ukraine. Und jetzt haben wir schnell noch ein paar Meldungen zusammengefasst, bevor ich zu einer Schlagzeile komme, die uns dann betrifft. Wir hören die letzten Tage und gestern vor allem, dass Schätzungen der NATO sagen, dass 15.000 russische Soldaten in der Ukraine gestorben sind. Wir haben die Woche schon mal darüber gesprochen, über so einen Leak, da waren es nur ein bisschen weniger, aber das dürfte jetzt die Schätzung der NATO sein. 15.000 Soldaten der Russen in der Ukraine gefallen. Zum Vergleich, im Afghanistan-Krieg in den 80ern hat Russland auch 15.000 Soldaten verloren. Aber in 10 Jahren. Wir reden jetzt hier von einem Monat. Dafür verschärfen die Russen ihre militärische, kriegerische Gangsart. Mit Phosphorbomben sind ihnen vorgeworfen worden, dass sie eingesetzt haben von ukrainischer Seite. Sind besonders grausam, auch verboten nach internationalem Recht. Hyperschallraketen, ganz moderne Waffen, die von Raketenabwehrsystemen nicht bekämpft werden können, sollen auch schon zum Einsatz gekommen sein. Und gleichzeitig das Öl- und Gasembargo ist gestern wieder nicht zustande gekommen, wegen dem Widerstand einiger Länder in der EU, darunter auch Österreich. Unter all diesen Vorzeichen und all der Situation, mehrere Länder, die jetzt eben natürlich auch schauen, sich militärisch wieder aufzurüsten. Und da kommen wir zu den Schlagzeilen, die sich auf einigen Titelseiten finden. Ganz groß auf der Kronenzeitung zum Beispiel: mehr Geld für Heer als im Kalten Krieg. Und auch der Standard schreibt: Wirbel um Tanners Milliardenplan für Bundesheer. Gestern Verteidigungsministerin Tanner angekündigt, 10 Milliarden soll es als Extra-Schubzahlung einmal fürs Bundesheer geben. Und dann soll noch grundsätzlich das Heeresbudget bis 2027 auf 1,5% des BIP ansteigen. Das wären ca. 6 Milliarden. Jetzt sind wir so bei 0,6%. Und mit den 10 Milliarden orientiert man sich so ungefähr an die 100 Milliarden von Deutschland, so Faktor 10 ungefähr. Die Wehrsprecher aller anderen Parteien waren da etwas irritiert davon. Auch die der Grünen haben gemeint, davon haben sie nichts gewusst. Also diese Zahlen vor allem konkret, dass die im Raum stehen, woher das kommt, hat offenbar keiner gewusst. Jetzt ist bei uns schon lange die Diskussion, dass das Bundesheer unterfinanziert ist. Klar, das kennen wir eh schon eigentlich seit Ewigkeiten. Und jetzt diese Ankündigung. Das Problem ist, was auch in Deutschland ganz groß diskutiert wird: Was heißt das genau? Was soll mit diesem vielen Geld jetzt eigentlich konkret und genau passieren? Weil einfach nur Geld hinschmeißen in diese Richtung, das wird es nicht alleine richten. Da geht es ja um Strukturen, die lange vernachlässigt worden sind auf der einen Seite. Dann das Equipment, ja eh, kaufen, aber das braucht ihr dann auch extrem viel. Wir erinnern uns an die Eurofighter, da brauchst du ja nicht nur das Equipment, sondern auch noch rundum und um.
Einschulungen, Wartungen, etc. etc.
Das Material, um das zu halten. Also das alles war ja immer ein wahnsinnig großer Prozess, da muss man immer schauen. Noch dazu die Leute, die muss ich ja auch ausbilden, und ich muss auch die Leute haben, die ich dran ausbilden kann und die ich ständig im Betrieb habe und die dann auch ständig am Laufenden gehalten werden und weitergeschult werden mit neuen Systemen und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt nur Geld hinschmeißen, einfach so alles nicht so einfach. Ich weiß nicht, wer von euch beim Bundesheer war, aber da wird man schon einmal mitbekommen haben. Ja klar, aber wir werden mitbekommen haben. Da mangelt es an vielen Ecken und Enden. Ja,
ich war nicht.
Ich kann mich nur erinnern, bei einer Ausfahrt im Mannschaftstransportwagen, sagen wir, bei der Kaserne wollten wir rausfahren und der Kraftfahrer hat einfach beim ersten Schalten das Getriebe des LKWs in der Hand gehabt.
Jesus.
Also ein ganzes. Und die Aussage des Ausbildern war damals: Wenn wir mal in einen Krieg fahren, dann kommen wir spät. Ja, also da mangelt an so vielen Ecken und Enden. Das ist nicht nur bei uns, auch in Deutschland gerade die Diskussion. Da wird zum Beispiel auch von der offiziellen Seite gesagt, dass die Armee im Moment nicht in der Lage ist, spontan innerhalb von Tagen oder Wochen ein Bataillon komplett kampfbereit mobil zu machen. Das ist aber das, worum es eigentlich, wenn man jetzt davon redet, eine Landesverteidigung wirklich aufzubauen, davon redet man dann. Dass man sagt, okay, wir können wirklich sofort akut relevante Kampfkräfte irgendwo hinbringen. Da sagt Deutschland, sie sind nicht einmal annähernd da, wo sie sein müssten. Ich will die Frage in Österreich gar nicht stellen. Ja, Das ist das eine, was da ein bisschen natürlich im Raum steht. Okay, viel Geld, aber was tun damit? Und Eine andere Frage, die ich mich persönlich frage, es wird immer wieder mal, kommt das auf, das Thema, aber wie lang herrscht denn jetzt diese Einstellung vor? Wir haben gerade akut diesen Krieg, keiner kann sagen, wie lange der dauert, ist schon klar, ist schon richtig, aber wie lange herrscht denn dieses Bewusstsein vor, dass eine Landesverteidigung wichtig ist? Wenn ich mir denke, Flüchtlingskrise 2015, da war ganz groß, wir müssen da Strukturen schaffen und wir müssen da auf sowas vorbereitet sein, jetzt wieder Flüchtlinge. Es gibt keine Strukturen, wir sind nicht vorbereitet. Es hat schon geheißen, Anfang des Jahrtausends, ja, wir müssen uns auf Pandemien theoretisch vorbereiten, weil in Asien welche ausgebrochen sind. Gut, wir waren, wie wir alle wissen, nicht vorbereitet. Und jetzt die Frage, glaubt wirklich wer, dass wenn in 10 Jahren wieder eine Pandemie ist, dass wir dann vorbereitet sein werden? Dass es dann Strukturen gibt, die das richtig abfangen? So, und das ist mein Punkt, wo ich mir sage, ich weiß nicht so genau. Jetzt akut ist das ein Gefühl, wo alle sagen und auch wir sagen, okay, unbedingt, wir müssen jetzt das Heer quasi wieder auf Vordermann bringen, sodass wir uns theoretisch verteidigen könnten. Das ist jetzt akut eine Sache. Wie lange halten das? Das ist so eine Frage, wie schnell das dann wieder abgebaut wird. Es haben auch ein paar schon Analysten gesagt, wie lange würde denn dieses Budget überhaupt so durchgehen bei allen Folgeregierungen? Ja, also die nächste Regierung könnte sagen, na, machen wir es doch nicht so. Schwierig. Also,
das ist ein bisschen das Zahnarztphänomen. Man weiß zwar, man sollte immer wieder mal hingehen und man macht es aber nie, verdrängt es halt. Und wenn es dann soweit ist, dann ist man überrascht, dass man halt irgendwie ein Loch oder so hat, weil man nicht vorgesorgt hat.
Und dann akut denkt man sich, na, aber jetzt gehe
genau,
ich wirklich.
Genau, jetzt gehe ich jedes halbe Jahr.
Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich, der es runterbricht auf das, was man im Alltag erlebt. Aber es ist im Endeffekt genau das. Und auf der einen Seite gesagt, die Ankündigung ist in Zahlen groß, aber was genau, was kann eigentlich? Und natürlich die Frage ist, wie lange hält das? Schauen wir mal. Christian, du hast etwas Ähnliches für uns. Ich habe es gerade angestriffen, das Thema, nämlich Corona und Strategien.
Ja, da sind viele Fragen offen und OFAT schreibt, viele Fragen vor 1. April. Und zwar soll ja ab dem 1. April oder wird oder soll ein neues Testregime, wie es genannt wird, gelten. Das heißt, pro Person und Monat gibt es dann nur mehr 5 Antigentests und maximal 5 PCR-Tests. Die Antigentests zum selber testen, die PCR-Tests, die hier von offizieller Seite durchgeführt werden. Die Antigen-Wohnzimmertests unter Anführungszeichen, die sind bereits geregelt. Das übernehmen die Apotheken. Das heißt, da kann sich jeder ab 12 Jahren, ist das glaube ich, 5 Tests pro Monat in der Apotheke abholen. PCR-Tests, da ist leider noch unklar, wie das ablaufen soll. In Wien gibt es ja alles gurgelt, das wird es dann nicht mehr geben in dieser Form zumindest. Okay. Das Problem ist, dass Wien sagt, sie haben keine Ahnung, wie sie das umsetzen sollen, weil es nicht möglich ist, diese Daten zu speichern, dass man sagt, der war aber schon oder die war aber schon jetzt 5-mal testen, darf jetzt kein 6. Mal, weil das mit dem Datenschutz auch nicht so funktioniert. Mhm. Und deshalb sagt die Stadt Wien, na, wir warten lieber, was das Gesundheitsministerium, was der Bund vorgibt für die PCR-Tests.
Immer eine super Idee.
Und der Bund sagt, also das Gesundheitsministerium sagt, Ländersache, kümmert euch selber drum. Also da, deshalb der Titel, viele Fragen vor dem 1. April, ist, ja, ich finde, es gibt nur eine Frage. Wer kümmert sich drum? Irgendwer soll es machen, weil der 1. April ist einfach schon nächste Woche. Es ist in einer Woche soweit und deshalb, für mich gibt es hier eine Frage, wer kümmert sich drum? Und das sollte relativ rasch passieren, weil es nur mehr 6 Tage sind.
Es ist das dritte Jahr der Pandemie und wir stehen nach wie vor den Problemen, die wir seit dem ersten Tag der Pandemie hatten, dass einfach keiner weiß, immer noch nicht, was, wie, wann. Ankündigungen, irgendwie machen wir die Tests weniger und dann weiß wieder keiner, wer, was, wie soll das funktionieren. Eigentlich sprachlos, oder? Dass das nach 2 Jahren immer noch komplett gleich abläuft.
Ich habe das jetzt kurz runtergebrochen.
Ja, nein, super.
Viel mehr finde ich dazu
das
auch nicht
ist, das
zu sagen.
Ist die Info, ja klar, ja. Das ist die Info. Und gleichzeitig wiederum erinnern wir uns, wir haben es gestern kurz auch angesprochen, das Thema mit denen, die sich nicht freitesten müssen, wenn sie symptomlos bleiben, aber positiv testen. Ich meine, die Frage ist, wo testen sie positiv, wenn es dann keine Tests mehr irgendwie gibt. Aber abgesehen davon, ja, können sie nach 5 Tagen raus. Da sind auch einige extreme Reaktionen von Landeshauptleuten teilweise oder Landesstadträten gekommen, auch wie Wien, Burgenland, aber auch andere Gesundheitspersonal haben da gemeint, das ist komplett abartig. Und eine Info aus Kärnten, glaube ich, war das von offizieller Stelle gemeint, die Zahlen dazu, wie viele sich nach dem 5. Tag wirklich negativ freitesten können, sind keine 5%. Das heißt, 95%, die sich versuchen freizulassen am 5. Tag, sind immer noch positiv und ansteckend. Davon kann man jetzt ausgehen, dass das einfach so ist, auch bei denen, die sich nicht freitesten, die gehen halt dann mit einem CT-Wert unter 30 spazieren. Nein, ich meine, Entschuldige, spazieren, nur arbeiten und einkaufen mit Maske, aber dennoch. Ja, also das ist natürlich alles schwerst chaotisch, wie immer, in diesem Land, aber es bringt mich zu meinem vorigen Punkt. Glaubt irgendwer, dass wir was lernen im Laufe von irgendeiner Zeit oder Pandemie?
Ich hoffe einfach inständigst, dass keine Pandemie mehr kommt, sobald.
Auch da sind die Experten nicht so zuversichtlich, aber ja. Gut, Prinzip Hoffnung also auch in Richtung Corona-Teststrategie, wie die dann ausgefeilt werden
aber
soll.
Wie gesagt, es gibt noch eine Woche. Es ist jetzt nicht so, dass es morgen gelten sollte.
Zeit. Und mit Terminen sind wir super im Pandemie-Management.
Richtig, ja.
Das können wir. Kinga, was anderes, auch sehr österreichisches, Chat-Nachrichten.
Genau, es geht mal wieder um Chats und Verbindungen und Bestellungsvorgänge von ÖVP und ÖBAG. Nur so FAT schreibt da zum Beispiel, Wolf-Chats beleuchten Wünsche zu Oligarchen und ÖBAG. Also eben keine neuen Chats aufgetaucht oder Handys beschlagnahmt, sondern einfach neue Erkenntnisse und Auswertungen in der Chat-Affäre. Für alle Beschuldigten gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wir sagen es wieder dazu. Und zwar geht es um Chats von Investor Siegfried Wolf und wie dieser beim Ex-Kanzler Sebastian Kurz darauf gedrängt hat, in den USA gegen Sanktionen gegen seinen Geschäftspartner Deripaska zu intervenieren. Ein konkretes Beispiel, also einer der Chats 2019, Kurz, damals Kanzler, war auf USA-Reise und Wolf hat sich eben schon nach mehreren Hilferufen 2018, was die USA betrifft, eben diese Sanktionen zu verhindern, bei ihm gemeldet und eben geschrieben. Konkret ging es um die Sanktionen gegen Wolfs Geschäftspartner Deripaska und seinen Autokonzern, an dem eben auch Wolf beteiligt ist. Lieber Sebastian, guten Morgen. Sag, konntest du etwas erreichen? Bitte um Info. Danke, Sigi, hat eben Wolf geschrieben. Kurze Antwort war, lieber Sigi, war sehr, sehr gut. Bitte lass uns direkt reden, sobald ich in Wien bin. Das ist so das eine Thema, was da rausgekommen ist. Und das zweite ist neue Einblicke in die Bestellvorgänge für die staatliche Beteiligungsgesellschaft von der ÖBAG. Und demnach war Wolf ab den türkis-blauen Koalitionsverhandlungen auch in die Personalangelegenheiten eingebunden und anscheinend selbst im Gespräch für den Chefposten der ÖBAG. Wir erinnern uns, ein Herr namens Thomas Schmidt ist es dann geworden. Wolf hat in der Vernehmung bei der WKStA eben auch angegeben, dass ihn Kurz zwar schon gerne als Verantwortungsträger gehabt hätte in der ÖBAG, aber sie haben nichts Konkretes ausgemacht. Kurz soll ihn an Hartwig Löger eben als zuständigen Minister verwiesen haben und dieser wiederum hat angegeben, mit Wolf gar nicht über dieses Thema geredet zu haben, also über den Chefposten der ÖBAG und somit auch nicht Kurz Vorschlag angenommen zu haben. Der Rechtsanwalt von Kurz, Werner Suppan, sieht ihn jetzt mal wieder entlastet. Diese neuen Chats beweisen wieder mal nur mehr, dass Kurz da gar nichts damit zu tun gehabt hat und eben weitergeleitet hat an den zuständigen Minister. Und ja, somit da zu der Postenbestellung nichts beigetragen hat.
Das finde ich fast das Kurioseste an dieser Geschichte. Immer und immer wieder. Und auch in dem Fall, dass nämlich Ex-Kanzler Sebastian Kurz, egal was rauskommt, egal was irgendwer sagt, und natürlich, ich bin wieder zu 300% entlastet, weil man sieht ja eindeutig das und das, also einfach alles ignorieren, was da irgendwie impliziert wird, wo man schon sieht, es hat also eine mehr als schiefe Optik, ja, schwerer Seemannsgang bei der Optik, und dann aber nein, also man sieht ja eindeutig, aber allein, dass das überhaupt ein Thema, hat ja mit ihm überhaupt nichts zu tun, wie er immer gesagt hat im Ausschuss, ja. Er war da überhaupt gar nicht involviert und hat da gar nichts zu tun, und dennoch spricht er dann mit irgendwelchen Leuten drüber in Chats und wer und wie, genau. Und wo machen wir das? Genau. Also, wie man davon einer Entlastung sprechen kann, weiß ich nicht.
Ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Das ist extrem kurios, aber ja, einfach so lange behaupten, bis irgendwie alle glauben. Also wenn er 400.000 Mal sagt, er ist entlastet, vielleicht glaubt es ihm dann irgendwer.
Vielleicht.
Schauen wir mal, was dann die Justiz dazu sagen wird. Aber natürlich spannend. Man muss sagen, da geht vieles unter. Auch durch die andere Nachrichtenlage tut sich vieles auf. Aber wir schauen, dass wir auch das immer wieder mit aufnehmen.
Na klar.
Natürlich hier, wenn sich Neuigkeiten ergeben mit diversen Chats oder sonstigen Protokollen. Danke euch für diesen Zeitungscheck. Gute Seiten, schlechte Seiten natürlich nachzuhören. Immer alle Folgen auf Radio 886.at und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!